Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen von Jesus Christus, der für uns gelitten hat und für uns gestorben ist. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den Gottesdienst zum Sonntag Letare. Freut euch. Freut euch, diese Aufforderung, die steht nicht einfach so im Raum. Wenn wir uns die Epistellesung für den heutigen Sonntag anschauen, dann sehen wir, woher diese Freude kommen soll, von der Freiheit, die wir in Christus haben, einer ewigen Freiheit. Die Evangeliumslesung für heute, für diesen Sonntag, die berichtet uns von Menschen, die sich über ganz alltägliche Dinge gefreut haben, aber doch waren sie außergewöhnlich. Jesus tut ein großes Wunder und macht mit nur wenig Broten 5000 Menschen satt. Ja, Jesus will uns Freude geben im Alltag, aber auch durch außergewöhnliche Dinge, vor allem aber durch die ewige Freiheit, die er uns gewährt, durch die Erlösung, durch unsere Rettung. Der dreieinige Gott segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Der Herr sei mit euch. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Gott, der Allwissende, kennt unser Leben und vor ihm ist nichts verborgen. Er weiß, wo wir Gutes unterlassen und Böses getan haben, wo wir in unserem Reden, Denken und Tun die Liebe verletzt und der Versuchung der Sünde nachgegeben haben. Darum bekennen wir uns schuldig und bitten um Jesu Willen. Gott sei uns Sündern gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unserer. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit reinen Herzen und Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Freut euch mit dem Volke Gottes. Freut euch mit ihm alle, die ihr traurig gewesen seid. Ich freue mich über alle, die mit mir sagen: Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit. Herr Gott, Christus, Herr Gott,
Lasst uns beten.
Herr Jesus Christus, du bist uns vorangegangen auf dem Weg des Gehorsams und bist durch den Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir bitten dich, gib, dass wir dir nachfolgen und Frucht bringen in Geduld. Das bitten wir, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wird als Epistellesung für den heutigen Sonntag Letare, Verse aus dem Galaterbrief, dem 4. und 5. Kapitel. Ihr Lieben, es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger wirst, bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Amen. wird auch das Evangelium für den heutigen Sonntag, wie es aufgeschrieben steht, im Johannesevangelium im 6. Kapitel. Jesus fuhr weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, dass diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Was ist das aber für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig geblieben waren, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns dem Wort Gottes antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden durch sein Blut. Amen. Und als Predigtext für diesen Sonntag Letare, Verse aus dem Philipperbrief, dem ersten Kapitel. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachen, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es euch gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Ja, wir bitten dich, segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Glaubensgeschwister, was macht man mit einem Geschenk, das einem nicht gefällt? Man kann es ja nicht einfach zurückgeben, das wäre unhöflich. Aber kann man es weiter verschenken? Da besteht das Risiko, dass der Schenker das mitbekommt und dann beleidigt ist. Und ein Geschenk, was einem nicht gefällt, einfach wegzuwerfen, das bringen wohl auch die wenigsten übers Herz. Paulus redet in diesen Versen im Philipperbrief auch von einem Geschenk, was uns sicher nicht auf Anhieb gefallen wird. Er schreibt, euch ist es gegeben, um Christi willen zu leiden. Juhu, wir dürfen um Christi willen leiden. Was für ein Geschenk. Die wenigsten werden sich da ordentlich bedanken und Hurra schreien über dieses Geschenk. Wir wollen heute versuchen, dieses zugegeben sehr ungewöhnliche Geschenk einzuordnen. Und da fällt auf, dass das Leiden nur eine von zwei Aufforderungen ist, die Paulus heute für uns hat. Nicht die erste, kämpft, und die zweite, leidet. Beide stehen unter der Überschrift, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Paulus verwendet an der Stelle ein Wort, das man auch mit lebt als Bürger wiedergeben könnte. Paulus schreibt an die Christen in der Stadt Philippi. Wir wissen, dass diese Stadt hauptsächlich aus ausgedienten römischen Soldaten bestand. Also mehrheitlich Menschen, die das römische Bürgerrecht inne hatten. Ein hohes Vorrecht zur damaligen Zeit, die gewissen juristischen und auch politischen Schutz bot, dieses Vorrecht. Aber Paulus meint ganz sicher nicht dieses römische Vorrecht, dieses römische Bürgerrecht, wenn er die Christen in Philippi auffordert, als Bürger zu leben. Wenn wir den Philipperbrief weiterlesen, dann stoßen wir auf das Bürgerrecht, was Paulus ganz sicher auch hier schon meint. Er redet von einem Bürgerrecht, was nicht nur die Christen in Philippi innehaben, wenn er sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Aus von diesem himmlischen, ewigen Bürgerrecht können wir die Hauptformulierung, die Hauptforderung unseres Predigttextes so formulieren. Lebt als Himmelsbürger. Und dann sind es eben, wie gesagt, zwei weitere Aufforderungen, die Paulus davon ableitet. Kämpft und leidet. Beginnen wir beim Kämpfen. Wie passt das zu uns als Himmelsbürgern, wo doch ewiger Friede herrschen wird? Hören wir noch einmal, wie Paulus beides verbindet. Wandelt nur würdig des Evangeliums, also lebt als Himmelsbürger, damit ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Paulus erklärt uns zunächst, wofür wir kämpfen sollen, für den Glauben des Evangeliums. Und dann sagt er auch, gegen wen wir kämpfen sollen. Er redet davon allgemein den Widersachen. Lasst euch in keinem Stück erschrecken von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist. Gemeint sind die Feinde des Evangeliums, Menschen, die die Botschaft des Evangeliums hassen. Paulus sagt nun, dass unser Kampf für das Evangelium den Widersachern ein Anzeichen der Verdammnis ist. Das heißt, die Feinde des Evangeliums, die gehen ewig verloren, weil sie die Botschaft von Christus verachten. Aber nicht nur Leute, die aktiv gegen das Evangelium vorgehen, die gehen verloren. Das Problem liegt tiefer und es ist größer. Paulus redet wörtlich vom Verderben. Und da müssen wir feststellen, dass bei allen Menschen die Zeichen eigentlich auf Verderben stehen. Verderben, da kann man an Obst denken. Ein Apfel, der zu lange rumliegt, der verdirbt irgendwann. Das heißt, er wird schlecht und ist dann verdorben, ungenießbar. Bei Menschen ist es etwas anders. Der Mensch verdirbt, weil er schlecht ist. Dass diese schreckliche Aussage der Bibel tatsächlich der Wahrheit entspricht, sieht man am Leid dieser Welt. Weil der Mensch schlecht ist, ermordet er und foltert er. Da führt er Krieg. Weil der Mensch schlecht ist, da zerbrechen Ehen und da werden Kinder vernachlässigt. Der Mensch ist schlecht und wir sind da leider keine Ausnahme, auch wenn wir noch keinen Krieg angezettelt haben. Es bleibt die schreckliche Erkenntnis, in unserem Herzen steckt das Verderben. Gott nennt es Sünde. Aber bei uns hat sich grundsätzlich etwas geändert. Besser, Christus hat grundsätzlich etwas geändert. Denn er will nicht, dass Menschen verderben an ihrer Sünde. Deshalb hat er alle gerettet und der ist gerettet, der dieser Botschaft glaubt. Und unser Kampf für diese Rettungsbotschaft darf uns nun ein Anzeichen der Seligkeit werden, sagt Paulus. Lasst euch in keinem Stück erschrecken von den Widersachen, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit. Seligkeit heißt ganz einfach Rettung. Dass wir uns nicht von den Widersachen erschrecken lassen, das soll uns Anzeichen, Zeichen dafür sein, dass wir ewig gerettet sind, weil wir uns eben vor nichts zu fürchten brauchen, vor keinem Drohen und vor keinen Anschuldigungen. Es ist nicht ganz eindeutig, welche Widersacher Paulus im Sinn hat, als er den Christen in Philippi diese Zeilen schreibt. Aber es wird deutlich und es ist auffällig, dass auch in unseren Tagen viel mit Angst gearbeitet wird. Wir sollen Angst haben vor Corona oder vom Klimawandel oder vor anderen Dingen. Andere, die schüren Angst vor Ausländern. Einige wollen politisches Kapital schlagen aus der Angst. Andere, die wollen das große Geld damit verdienen. Wir brauchen vor alledem nicht zu erschrecken, weil wir Christus haben, der uns zu Himmelsbürgern gemacht hat, der uns in das ewige Register eingetragen hat des Landes, wo es nie wieder Krieg und nie wieder Streit und keine Sünde mehr geben wird. Und als solche Himmelsbürger sollen wir einmütig kämpfen, sagt Paulus. Wandelt nur würdig des Evangeliums, damit ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das Wort, was hier Paulus verwendet für kämpfen, das erinnert vom Griechischen her eher an Sport als an Krieg. Unser eingedeutschtes Wort Athlet kommt von diesem griechischen Wort. Paulus will, dass wir einmütig kämpfen, einmütig Athleten sind. Man könnte also sagen, Christsein ist ein Mannschaftssport. Die deutsche Handballnationalmannschaft, die kämpft in diesen Tagen gerade um die Qualifikation für das olympische Turnier in diesem Jahr in Tokio. Und sich für Tokio, für Olympia zu qualifizieren, wird für die Mannschaft eben nur dann möglich sein, wenn sie als Mannschaft auftritt, als Mannschaft zusammenarbeitet, beim Verteidigen des eigenen Tores zusammensteht und dann auf der anderen Seite, um ein Tor zu erzielen, müssen die Handballer sich ganz präzise die Bälle zuwerfen, eng beieinander stehen, füreinander da sein. Das sind Dinge, die wir auch als Gemeinde, als Christen untereinander brauchen. Sich gegenseitig auch warnen vor Sünde, sich gegenseitig aufhelfen. Das ist gefragt, wenn wir als Christen, als Gemeinde, als Mannschaft funktionieren sollen. Aber auch die andere Seite dieses Kampfes, die ist Mannschaftssportart. Nämlich, wenn es um die Ausbreitung dieses Glaubens geht. Nicht alle von uns können Missionsvorträge halten. Es braucht bei dieser Ausbreitung des Glaubens eben auch verschiedene Gaben. Da braucht es auch die, die im Hintergrund mitdenken, im Hintergrund arbeiten, Ideen entwickeln und auch die Hände falten. Wir kommen zur zweiten Forderung von Paulus an uns. Eben dieses Leiden, ihr erinnert euch, das etwas außergewöhnliche Geschenk, das Christus uns macht. Euch ist es gegeben, um Christi willen zu leiden. Paulus redet an der Stelle sogar von einem Gnadengeschenk. Ja, können wir das als Gnade sehen, dass wir mit Christus um Christi willen leiden sollen? Ganz sicher nicht immer. Manchmal, da ist es uns eben eine verhasste Last, dass wir belächelt werden als Christ. Der große Rest, der scheint es doch scheinbar viel besser zu wissen als wir. Nur noch wir dummen Christen glauben an das, was scheinbar längst überholt und wissenschaftlich widerlegt ist. Und da müssen wir es ertragen, dass wir ausgegrenzt werden, weil wir vieles anders sehen als der große Rest. Können wir das ertragen? Verlangt Christus da nicht zu viel für uns, zumal er das auch noch als Geschenk an uns bezeichnet, was wir da zu erleiden haben? Dass man das Leiden um Christi willen aushalten kann, dafür ist der Schreiber dieser Zeilen selbst ein Beispiel. Er nennt sich sogar selbst als ein Beispiel. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Das redet davon, dass die Christen in Philippi diesen Kampf für das Evangelium an Paulus gesehen haben. Und da werden wir erinnert, wie die Gemeinde in Philippi entstanden ist und was da Paulus ertragen musste, dass er nämlich zu Unrecht angeklagt wurde, mit Stöcken geschlagen wurde und dann eine ganze Nacht im Kerker verbracht hat. An diese Dinge konnten sich die Christen ganz offensichtlich noch erinnern. Und nun, als die Christen in Philippi diesen Brief von Paulus in der Hand halten, wissen sie, dass dieser Mann nun wieder ein Gefangener für seinen Herrn ist. Der Apostel wartet, während er diese Zeilen schreibt, gerade in Rom auf seinen Prozess. Und wenn man den ganzen Philipperbrief im Zusammenhang liest, wird deutlich, dass der Ausgang dieses Prozesses da vor dem Kaiser in Rom alles andere als gewiss war. Durchaus rechnet Paulus, dass er am Ende dieses Prozesses mit seinem Leben bezahlen muss. Aber all das kann ihm die Glaubensfreude nicht verderben. Er ist bereit, für seinen Glauben, für seinen Herrn Christus sogar sein Leben zu lassen. Ein anderes eindrückliches Beispiel für die Bereitschaft zum Leiden und sogar, wenn man so will, die Freude daran am Leiden sind die Apostel Petrus und Johannes. Sie werden einmal vom Hohen Rat verhaftet und verhört, weil sie von Jesus gepredigt haben. Sie haben gewagt, das sogar im Tempel zu tun. Und als man ihnen das verbieten will, da antworten sie unerschrocken, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Die beiden werden wieder freigelassen und tun fröhlich weiter das, was man ihnen strengstens verboten hat. Sie predigen weiter den Gekreuzigten und Auferstandenen und landen prompt wieder vor dem Hohen Rat. Wieder beginnt das gleiche Spiel. Den beiden wird untersagt, im Namen von Jesus weiter zu predigen. Petrus und Johannes wehren sich oder lehnen dieses Urteil anzunehmen ein weiteres Mal ab. Und schließlich wissen die Männer des Hohen Rates sich nicht anders zu helfen, als den Befehl zu geben, die beiden Apostel auspeitschen zu lassen. Und nun müssen, können wir sogar sagen, dürfen die beiden Apostel am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet hat, als ihr Meister Jesus ihnen gesagt hatte, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Schmerzhaft und blutig war dieses Kreuz der Nachfolge, was die beiden an diesem Tag auf sich zu nehmen hatten. Die Narben dieser brutalen Auspeitschung, die werden sie bis an ihr Lebensende auf ihrem Rücken getragen haben. Und trotzdem heißt es in der Apostelgeschichte von den beiden Misshandelten. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und eben dieser blutig geschlagene Petrus, der schreibt uns in seinem Brief: Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Ja, solche Beispiele, die helfen uns, das Leiden als ein Geschenk anzunehmen, dass Christus uns für würdig erachtet, um seiner Willen zu leiden. Auch wenn das Leiden überhaupt nicht leicht ist und überhaupt nicht lustig ist. Wenn wir leiden als Christen, dann soll uns das immer in Erinnerung sein, für wen wir das tun. Für Christus, der uns gerettet hat. Ja, das will uns Paulus ganz gewiss mit auf den Weg nehmen, dass das Leiden für einen Himmelsbürger hier in dieser Welt einfach mit dazugehört. Und nur in diesem Sinn können wir das Leiden auch als ein Geschenk betrachten. Ja, ein Geschenk nicht annehmen zu wollen, das gilt schon unter Menschen als unhöflich. Das Geschenk des Leidens nicht annehmen zu wollen, das würde zeigen, dass wir des Evangeliums nicht würdig wären. Wollen wir also mit Gottes Hilfe dieses Geschenk des Leidens, das sehr ungewöhnlich ist, aus seinen Händen doch annehmen. Dabei hilft uns dieser Gedanke: Solange wir leiden, ist alles in bester Ordnung. Denn dann gehören wir zu Christus und dann gilt uns noch dieses herrliche Evangelium, die Botschaft unserer Rettung. Denn denen, die an seiner Stelle für Christus leiden, denen lässt er sagen: Mein lieber Christ, mein lieber Himmelsbürger, betrachte es als eine Ehre, dass du um meines Willen leiden darfst. Betrachte es als eine Ehre, dass diese Welt dich ausgrenzt und verletzt und verlacht. Betrachte es als Ehre, dass deine Karriereleiter vielleicht zu Ende ist, eher zu Ende ist als bei denen, die es mit der Ehrlichkeit nicht so genau nehmen. Dein Leiden für mich ist des Evangeliums würdig. Eben diese Botschaft des Evangeliums, die hilft uns, das Geschenk des Leidens anzunehmen. Die Botschaft lautet: Du bist ein ewiger Himmelsbürger. Dein Name steht geschrieben im Buch des Lebens. Dort wird dir tausendfach erstattet, was dir Christus hier zu leiden auferlegt hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, durch Jesus Christus bist du uns ganz nahe gekommen. Er hat unser Leid geteilt. Er hat unseren Tod erlitten. Doch du hast ihn nicht dem Tod überlassen. Durch ihn wirst du uns auch teilhaben lassen am Leben. So bitten wir dich, lass uns im Glauben wachsen, dass wir den richtigen Weg erkennen und gehen. Lass uns darauf vertrauen, dass du uns durch deinen Sohn ewiges Leben schenkst. Wir bitten dich, lass uns darauf vertrauen und weitersagen, welch große Wunder du an uns tust. Wir bitten dich für unser Volk und alle Völker der Welt, dass nicht Geld die Welt regiert, sondern die Sorge um den Erhalt der Schöpfung und die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Menschen. Wir bitten dich, wehre den Regierungen, die meinen, mit unrechter Gewalt vorgehen zu müssen. Und lass Friede werden, wo Krieg herrscht. Lass uns nicht tatenlos zusehen, wenn Unrecht geschieht, sondern schenke uns Mut, dagegen einzuschreiten. Wir denken und bitten auch für die Menschen, die Opfer einer Naturkatastrophe geworden sind. Lass sie nicht allein. Wir bitten dich für die Menschen unserer Gemeinde, die in Not sind, die Kranken und Schwachen, die Alten und Armen, die Verzweifelten und Hoffnungslosen. Lass sie deinen Trost und deine heilende Kraft erfahren, die uns verwandelt zum wahren Leben in deiner Gegenwart. Wir bitten dich für die Konfirmanden unserer Gemeinde. Leite diese jungen Christen tiefer hinein in die Erkenntnis deines Willens. Schenke es, dass die Beschäftigung mit deinem Wort im Konfirmandenunterricht ihnen zum Segen wird. Sende ihnen deinen Heiligen Geist, dass sie sich auf den ersten Empfang des Heiligen Abendmahls vorbereiten können. Hilf uns, dass sie in unserer Mitte ihren Glauben fröhlich und gern leben. Herr, sende uns dahin, wo du uns brauchst. Mache uns bereit, dir zu dienen. Lass uns deinen Ruf hören. Bleibe bei uns, Gott, mit deinem Wort und deiner Liebe. Dein Reich komme. Darum bitten wir dich im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Empfangt mit andächtigen Herzen den Segen des dreieinigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
der lieben Gemeinde ist noch Folgendes abzukündigen. Am nächsten Sonntag, dem Sonntag Judica, soll, so Gott will, um 9 Uhr Christenlehre mit Gottesdienst mit Christenlehre hier in Hartenstein sein und um 11 Uhr dann Gottesdienst mit Christenlehre in Sosa. Kinderunterricht und Konfirmandenunterricht ist zu den üblichen Zeiten in dieser Woche. Am Dienstagabend ist um 19 Uhr Passionsandacht in Neuwürschnitz, Mittwochabend dann hier in Hartenstein. Wir werden uns die nächste Passionsfrage aus dem Johannesevangelium vornehmen, die da lautet: Welche Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Freitagabend soll um 19 Uhr Jugendstunde hier in Hartenstein sein. Den letzten Gottesdienst hier in Hartenstein besuchten 45 Glieder und Gäste und die Kollekte betrug 134,20 €. Der Herr segne Geber und Gaben. Das Gotteswort für diesen heutigen Sonntag kommt aus dem Johannesevangelium Kapitel 12. Da heißt es: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Amen.